Schön, dass ich dich interviewen kann.
Schön, dass du gekommen bist.
Du hast ein Buch geschrieben und herausgegeben, Leben in Erleuchtung. Das heißt, du hast mit dem Wort Erleuchtung keine Berührungsängste.
Stimmt, überhaupt keine.
Heißt das, dass du aus der Non-Dualität herauslebst, dass alle Identifikation weggefallen ist?
Seit einigen Jahren ist das so. Ich habe eine lange Karriere als Sucher und als Meditierender hinter mich gebracht. Ich habe da sehr viel praktiziert, wie man so schön sagt. Und eines Tages ist es dann passiert. Und in den Jahren, es sind Jahrzehnte gewesen, in den Jahrzehnten vorher war Erleuchtung natürlich auch immer ein Thema, aber es war das Thema eines Suchers. Und als es dann passiert ist, da wusste ich, gut, geschafft, jetzt ist es durch. Und deshalb habe ich das Buch geschrieben, Leben in Erleuchtung, weil die Zeit vorher war natürlich spannend, aber das ist das Thema, was alle Sucher immer besprechen und diskutieren, wo sie sich alle drüber unterhalten. Ich fand es dann irgendwie spannender, jetzt mal über das Leben in der Erleuchtung zu reden, was dann wirklich ist. Ja, so ist das entstanden, das Buch.
Das heißt, du bist auch nicht mehr mit deinem Körper identifiziert?
Der Körper hat nach meiner Erleuchtung angefangen, sich selbst auch aufzulösen. Am Anfang war noch so ein Halt da, dass ich meinen Körper sagen konnte. Und dann ist in meiner Wahrnehmung auch der Körper ins Absolute gekippt. Selbst der ist verschwunden. Selbst da greife ich ins Leere, wenn ich den nachspüre oder...
Aber er ist doch, näher als andere Körper. Also die Sorge für ihn, das Sorgetragen, ihn ernähren und so weiter, das läuft auf jeden Fall weiter.
Es scheint so, als wenn der Körper das von alleine macht. Als wenn eine Lebenskraft durch den Körper wirkt, die das von alleine macht. Da ist keine Sorge nötig, keine... Das ist nicht mehr.
Also das Leben hat grundsätzlich das Bestreben zu leben, weiter zu leben, gut zu leben.
Das lebt einfach das Leben, ja. Ganz erstaunlich.
Und wie ist das, die Wahrnehmungen der Sinne, die gehen ja vom Körper aus. Wird dadurch nicht automatisch der Körper irgendwie noch als Zentrum erlebt?
Die Wahrnehmung sind auch verändert. Die Wahrnehmung sind nicht mehr wie früher als Realitätsvermittler da. Ich empfinde das, was ich über meine fünf Sinne wahrnehme, nicht mehr als Realität, sondern als Film wird falsch gesagt. Es geschieht, was da durch die Sinne kommt. Es beginnt sozusagen in diesem Urgrund und es endet auch wieder. Ich blicke auch durch meine fünf Sinne in diese Leere, in diese Stille hinein. Auch das ist mit vereint, das, was die fünf Sinne produzieren. Und es wird auch nicht als getrennt erlebt.
Wie erlebst du deine Umwelt? Also sind Gegenstände Gegenstände oder Energie oder Formen? Oder?
Nicht mal als Form. Ich sehe die nicht mal als Form. Es ist ein Entwicklungsprozess da, dass ich die Gegenstände, die da geschehen, schrittweise auch nur noch als das sehe, was ich selber bin. Also ich habe kaum noch die Möglichkeit, mich davon so abzutrennen, dass ich die als was anderes sehen oder empfinden kann. Ich ergreife mich selbst, wenn ich was greife. Ich schaue mich selbst, wenn ich was schaue. Es gelingt mir kaum noch, das von mir zu trennen. Und wenn nicht, ist es unwirklich. Es wird dadurch wirklich, dass ich zulasse, dass ich das bin. Es erhält wieder Realität dadurch, dass ich das als mich selbst spüre.
Entsteht da nicht eine Hemmung, zum Beispiel eine Frucht zu essen, weil du die ja in dem Moment zerstörst?
Das ist diese Lebenskraft. Es entsteht aus der Glückseligkeit heraus eine Explosion von Fülle. Es ist eine solch überschwängliche Fülle, dass es eher ein Innehalten ist. Da ist keine Abneigung, da ist eher ein Innehalten. Das ist eher ein Überraschtsein über die Fülle, die entsteht. Die in der Stille ist, aber die durch jede Aktivität entsteht. Wenn ich die Hände bewege, ist die Fülle, und wenn ich sie bewege, ist noch mehr Fülle. Das ist eine überschwängliche Fülle. So was ist eher da. Das ist ein Wunder. Ein unvorstellbares Wunder.
Wie ist es anderen Menschen gegenüber?
Liebe. Es ist nur Liebe. Es ist nur vollkommene Liebe, und draußen ist auch nur vollkommene Liebe. Da ist nichts anderes. Liebe in Bewegung.
Entsteht da auch immer Mitgefühl durch?
Wenn Leiden sichtbar wird, entsteht Mitgefühl. Wenn diese Identifikation mit Leiden sichtbar wird, entsteht Mitgefühl.
Aber nicht unbedingt ein Impuls zu handeln, oder?
Wenn ich handeln kann, ja. Wenn ich helfen kann, ja. Und ich wundere mich auch manchmal, auf welche Art und Weise diese Hilfe geschieht. Die geschieht manchmal ganz anders, als ich das von früher her gewohnt war. Wenn ich aktiv werde, wenn ich jemandem praktisch helfe, dass ich manchmal durch ganz ungewöhnliche Dinge helfe. Dass ich stehen bleibe, wenn jemand aggressiv wird, wo ich früher vielleicht einen Schritt zurückgegangen wäre. Aber genau das Stehenbleiben, das Aushalten, obwohl es gar kein Aushalten ist, aber das Präsentbleiben, genau das ist, was dem anderen den Schwung gibt, dass er zu sich selber kommt.
Was ist der Unterschied zwischen Schmerz und Leid?
Zwischen Schmerz und Leid?
Ja, der Unterschied.
Ja, Schmerz ist als körperliche Erfahrung da. Und Leid ist diese Identifikation mit der Begrenztheit. Diese Idee, dass ich begrenzt sein muss. Dass das eigentliche Wesen verloren geht. Das Hin- und Her-Switchen. Nicht ganz bei sich selbst bleiben in der Unbegrenztheit, sondern sich identifizieren mit dem, was ein vermeintlich Mehrwert ist.
Und Gefühle können auch schmerzhaft sein, wenn zum Beispiel man Menschen verliert durch Tod oder durch Trennung, oder?
Ich denke, solange wir Menschen sind, ist es vollkommen normal, dass Verlust eines Menschen auch als Verlust empfunden wird. Aber das ist kein Verlust, der mir was wegnimmt. Mir kann nichts mehr weggenommen werden. Es ist der Verlust des Menschen, ja. Und das ist auch möglich, das Tränenfließen. Aber es wird auch als große Schlüssigkeit erfahren. Meine Mutter ist gestorben vor einigen Jahren, mein Vater ist gestorben. Und ich habe gemerkt, wie sie gegangen sind, dass da auch eine ungeheure Schlüssigkeit drin war. Es war auch eine Erlösung, weil sie krebskrank waren und sowas. Das heißt, ich konnte weinen, habe da auch gesessen am Totenbett, geweint, die Tränen flossen, habe gemerkt, wie sich das von mir löst, aus mir heraus löst, und die auch gegangen sind. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich nicht verloren gehe dabei. Also man wird nicht herzlos. Das passiert nicht. Man ist ständig Herz, man wird nicht herzlos. Es geschieht nicht diese Idee, dass ich mich abgrenzen kann, so sehr, dass ich herzlos werden kann. Das gibt es nicht mehr. Das dass mir irgendetwas so wenig gefällt, dass ich mich davon abgrenze und sage, boah, nee, das will ich gar nicht. Das geht nicht mehr.
Wie empfindest du Gegenstände, haben wir eben drüber gesprochen, aber jetzt Tiere und der Unterschied zu Menschen und zu Tieren?
Tiere haben eine ganz süße Weisheit, sie leben im Hier und Jetzt. Ich habe früher zwei Hunde gehabt, das ist wie so ein kleiner Buddha. So ein Hund ist einfach im Hier und Jetzt. Und man merkt aber, dass er sich selbst jetzt nicht bewusst ist. Er ist einfach und er ist auch glücklich und er steht einfach da und schaut einen an. Ist einfach komplett präsent und es ist glücklich. Das ist einfach wunderschön.
Ja, und woran merkst du das, dass er das nicht selber reflektieren kann?
Das ist ein Gefühl, ich spüre das irgendwie, dass Menschen das können, dass Menschen diese Erleuchtung können und Tiere können das nicht. Tiere können das, sie können das genießen und in diesem Hier und Jetzt sein, sie können auch wissen und spüren, dass das gut für sie ist, dass das richtig ist, dass sie so sind. Aber dieser Klick im Kopf ist nicht da, das können sie nicht. Das ist irgendwie den Menschen gegeben. Das habe ich bei Tieren noch nicht gesehen, dass die das können.
Behalten Tiere immer ihre Natur, egal wie vermenschlicht, sage ich jetzt mal, sie werden, also wenn sie sehr eng mit Menschen sind?
Die können auch Störungen bekommen. Wenn der Mensch sehr identifiziert ist und der Mensch nicht bei sich selbst ist, dann macht der Hund ihn nach. Das ist wie so ein Liebesbeweis, er macht ihn teilweise nach. Und wenn der Hund dann auch noch an nicht artgerecht gehalten wird und gequält wird, dann kann es sogar sein, dass der Hund aus seinem Sein rausfällt und leidend durch die Welt läuft. Man sieht solche Tiere auch. Das ist Tierquälerei, das ist nicht gut.
Was bietest du an als spiritueller Lehrer?
Hauptsächlich die Idee der Erleuchtung. Das ist auch verständlich, weil ich da überhaupt keine Berührungsangst mit habe. Aber gemeinsam bieten wir so eine ganze Bandbreite an, von Heilung bis Erleuchtung. Weil wir festgestellt haben, dass viele Menschen, die diesen Zustand der Non-Dualität oder diesen Zustand der Erleuchtung erfahren haben, im Alltag da wieder rausfallen. Also es geschieht wieder eine Reidentifikation und wir haben uns lange gefragt, wie kann das sein, wie kann das geschehen? Und da ist einfach noch Heilung nötig. Das Leben weiß selbst, was es braucht und was es will. Und wenn einfach irgendein Selbstanteil noch zurückgelassen worden ist, dann wird er noch abgeholt. Das ist wie so ein Paternoster, der wird einfach abgeholt. Das Leben reidentifiziert sich nochmal, um den verlorenen Anteil auch mitzunehmen. Man kann nicht in die Einheit gehen und irgendwas zurücklassen. Und wir haben festgestellt, das ist ein ganz natürlicher Weg nochmal zurück. Da ist noch was zu holen. Und dabei unterstützen wir die Menschen. Dass wir einfach sagen, ja, das ist okay. Schau mal, was taucht da noch auf. In der Regel taucht noch irgendein Missverständnis auf, ein Schmerz, irgendwas, was noch geschaut werden will, was mitgenommen werden will.
Hast du es bei dir selber auch so erlebt?
Ich habe das so Sachen auch. Ich habe das jahrelang erlebt, ja. Ich habe diesen Zustand erlebt, dass ich gar nichts mehr getan habe. Ich habe wirklich 6 Jahre auf dem Sofa gesessen und habe gesagt, ja, und du, es gibt nichts mehr zu tun. Und ich habe auch gemerkt, wie das Leben mich wieder zurücktreibt in bestimmte Dinge und habe beobachtet, dass das geschieht und habe gesehen, ah, da ist noch was, da will noch was mitgenommen werden. Und das waren manchmal kleine Anteile aus der Kindheit, Missverständnisse mit den Eltern, mit der Mutter, mit dem Vater. Und ich habe das dann geschehen lassen und bin da mitgegangen und habe das alles eingesammelt. Das hat ein paar Jahre gedauert. Da kam auch Wut, Ausbrüche, da kam auch große Trauer, da kamen auch solche Dinge.
Ja, und anscheinend nutzt das Leben auch gern so Zusammenkünfte von Lehren, wie sie jetzt passieren, beim Forum Erleuchtung Kongress oder bei den anderen Treffen, dass solche, ja, ich sag mal, Verengungen irgendwie ins Leben kommen wieder. Also, dass da was passiert.
Definitiv. Die Energie bei dem Forum jetzt in den 3 Tagen war so stark, dass alles auftaucht, wenn da noch irgendwo was sitzt. Wenn es so ein Gefühl von Unruhe ist oder dass man denkt, jetzt muss ich hier mal raus an die frische Luft oder wenn man da einfach sitzen bleibt, einfach das aushält, im positiven Sinne aushält, taucht das automatisch auf. Das ist so eine starke Energie gewesen oder wie Raumann sagt, diese Feldenergie, so ein starkes Feld, das ist wunderbar.
Ja, Lehrer sind ja sonst auch schon mal öfters in der Situation, dass sie so ein bisschen unangreifbar sind, weil die Leute zu ihnen kommen und sie irgendwie da drüber stehen und dann wird so eine Situation genutzt, wo sie im Kreis anderer Lehrer sind und dann poppen die Sachen nach oben. Ne? So habe ich es erlebt.
Ja, ist schön. Ist gut.
Du hast, glaube ich, relativ lange was immer im Schweigen jetzt beim Kongress, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es war einfach kein Bedarf, was zu sagen oder dich einzubringen.
Es hat nichts gesprochen.
Wir haben ein Thema fürs Interview vorher schon ausgemacht. Spiritualität und politisches Engagement. Du bist bei der Piratenpartei, ich bin bei den Violetten.
Ja.
Das Phänomen, dass spirituell ausgerichtete Menschen sich auch politisch engagieren, ist relativ selten.
Ja.
Meiner Beobachtung nach.
Ja, was an sich verwunderlich ist, weil ich das bei den Piraten gesehen habe, wir haben damals mit vielleicht 300 Leuten angefangen und in 2-3 Jahren waren wir 30.000. Einfach nur getragen durch diese paar Grundideen, die die Piratenpartei eint, Datenschutz und Bürgerrechte und diese Dinge. Und da ist es ganz schnell gelungen, 30.000 Menschen zu begeistern. Ich habe aber auch die Violetten beobachtet damals, als sie sich im Jahr 2000 oder so gegründet haben. Und es gibt ja bestimmt 1 Million, ich sage jetzt einfach mal so eine Zahl, 1 Million spirituelle Menschen in Deutschland.
Nee, das glaube ich.
Vielleicht nur so als Idee, vielleicht sind es auch weniger. Das wäre sofort die größte Partei in Deutschland, die alles durchsetzen könnte, wenn man einfach sagt, wir haben eine Partei, die Violetten, wir gehen da rein, wir zahlen unsere 3 Euro im Monat Beitrag, wählen unsere Delegierten, man wäre ja sofort drin im Spiel. Ne? Und irgendetwas scheint da nicht rüberzuspringen, irgendein Funke, dass man in dieses politische Geschehen eingreift, das ja sowieso stattfindet. Wenn ich jetzt apolitisch lebe und mich um nichts kümmere, geschieht es ja trotzdem, es findet ja trotzdem statt, es ist ja nur so wenig, es ist ja ganz wenig Aufmerksamkeit auch nur nötig, dass ich mal meine Wünsche, meine Belange äußere bei einem politischen Stammtisch oder bei einem Treffen. Das wird ja überall angeboten. Und das hat mich in den Jahren, wo ich das schon so mache, auch so ein bisschen interessiert. Woher kommt das? Das bestimmte Themen, da springen die Menschen auch an. Andere Themen, wie jetzt bei den Violetten, die an sich sehr vernünftig sind, da springt keiner drauf an. Keine Prozente bei den Wahlen zustande. Das hat mich auch persönlich auch gewundert.
Ja, es ist auch ein Phänomen, das beobachte ich auch und wo ich aber auch nicht so richtig die Begründung finde. Ja,
ich habe die auch noch nicht gefunden, weil es findet sowieso statt, Politik. Selbst wenn ich apolitisch bin, mache ich ja Politik, indem ich mich sage, ich verweigere mich. Aber ich überlasse anderen dann das Ruder und ich könnte ja was bewirken.
Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt sagt, es wäre schön, wenn mehr weise Menschen in Entscheidungspositionen kämen, jeder stimmt dazu.
Ja.
Und trotzdem sind es ganz wenige, die sich da wirklich engagieren.
Ja, das ist merkwürdig. Ich habe das auch noch nicht rausbekommen, woran das liegt.
Und dann, ja, gerade in spirituellen Kreisen wird ja sehr viel von Veränderungen gesprochen, ne, von Verbesserungen. Also einmal auf der persönlichen Ebene, beziehungsweise hin zur unpersönlichen.
Ja,
aber auch gesellschaftlich, ja, und alles ist im Fluss und neues Zeitalter und die Sachen ändern sich. Aber dahin zu gehen, wo wirklich die Änderungen in die Tat umgesetzt werden können, machen die wenigsten. Einfach, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Politiker so ein schlechtes Image haben und die Leute nicht in diese Kämpfe mit eingezogen werden wollen oder sind jetzt Vermutungen.
Ja, ich weiß es auch nicht. Es wird von jedem etwas sein. Dass man seine Ruhe haben will, dass man froh ist, dass man seine eigene Stille gefunden hat. das ändert dann auch nichts, das bringt ja nichts. Man muss ja beide Seiten des Lebens haben. Das Leben ist ja 200% Fülle. 100% hier innen drin und 100% draußen. Es gehört ja beides dazu. Was haben wir von einer Welt, die durch Umweltverschmutzung immer mehr zerstört wird oder durch Radioaktivität oder schmutziges Wasser und solche Dinge? Wir haben ja alle keine Freude mehr daran.
Ja, vor allen Dingen der technische Fortschritt, der eigentlich dadurch wird, eigentlich nur zum Teil umgesetzt zum Nutzen der Menschen, weil im Grunde von der technischen Entwicklung her brauchte keiner mehr zu hungern, brauchte keiner mehr Geldsorgen zu haben. Da wären eigentlich paradiesische Zustände möglich.
Im Grunde genommen haben wir heute einen technischen Zustand, einen wirtschaftlichen Entwicklungsstand erreicht, wo jeder quasi im Paradies leben könnte. Das haben wir erreicht, ja.
Aber andererseits werden die Spielregeln, nach denen wir zusammenlegen und wo sich eben die allermeisten unterwerfen, werden nicht in Frage gestellt. Oder wenn sie in Frage gestellt wird, ist auf jeden Fall nicht der Impuls da, aktiv da was dran zu ändern.
Ja, und ich denke, das ist wichtig. Ich spreche auch jeden darauf an. Ich selbst bin auch in der Piratenpartei Captain einer Crew, so nennt sich das bei den Piraten. Das ist ganz süß, es ist wie so ein Ortsverband, könnte man das nennen. Und da haben wir einen Stammtisch, der immer freitagsabends läuft. Und ich spreche da auch jeden drauf an und sage, komm dazu. Egal, ob du jetzt in der Partei bist oder auch in einer anderen Partei, ist egal, oder in gar keiner Partei, komm dazu und äußere dich. Jeder hat was auf dem Herzen. Jeder möchte irgendwie in der Gemeinschaft oder für das Gemeinwohl auch was verändert wissen. Und wenn wir das nicht sagen, dann machen es andere Leute ohne uns. Die machen es trotzdem. Weil selbst wenn alle apolitisch sind, würde ja nicht die Regierung aufhören. Es würde ja einfach weitergehen, nur die machen dann das, was sie für sich wollen. Und deshalb, ich kann das auch nicht verstehen, warum Menschen diese Verbundenheit auch nicht spüren. Also,
ja, der Mensch ist ja auch meinem Verständnis nach ein soziales Wesen. Ja. Also das Miteinander und Füreinander sorgen und sorgen, dass es für jeden gute Umstände und Verhältnisse gibt, das finde ich wirklich menschlich. Also der Konkurrenzkampf und immer besser sein als die anderen, finde ich eher unnatürlich.
Ich habe das auch noch nicht rausbekommen, woran das liegt, dass die Menschen sich so auf sich selbst beschränken. Vielleicht ist das dieser Kampf mit dieser ständigen Identifikation, das ständige am Ego festhängen, am Ich, dass das so viel mentale und emotionale Energie kostet, dass keine Energie mehr da ist für das Gemeinschaftliche. Dass sich das Herz erst öffnen muss, dass das Ego erst ein bisschen zumindest in den Hintergrund getreten sein muss, damit sich was öffnen kann, dass der andere auch Raum bekommt und gesehen wird. Ja, und dass in unserer Kultur dieses Ich, und ist nur zugehört. Sieht man, hat man das Gefühl, da ist gar kein anderer.
Magst du ein bisschen von dir erzählen, wie ist es gekommen, dass du dich politisch engagierst? War das einfach ein Impuls? War das Überlegungen?
Also zum einen kam es durch mein Studium. Ich habe Soziologie studiert und Biologie und Erziehungswissenschaft. Und durch das Soziologiestudium hatte ich auch Politik und Geschichte als Nebenfach und habe da natürlich als junger Mensch meinen Kontakt gehabt. Aktiv parteipolitisch ist es geworden, weil mein Sohn mich anrief zur Europawahl 2009 und ins wahlfähige Alter kam und sagte, Papa, was soll ich denn jetzt eigentlich wählen? Und meine Standardantwort war dann natürlich zu der Zeit grün, von mir aus auch noch rot-grün. Und er sagte, nee, was ist denn mit den Piraten? Und dann habe ich gesagt, okay, lass mir eine Woche Zeit, ich gucke mir das mal an. Und dann bin ich selber zu so einem Piratenstammtisch gefahren, habe mit den Leuten gesprochen und war tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht über diese jungen Menschen, die sich da zusammensetzen und Dinge, die immer schon gleich gelaufen sind, einfach nochmal neu auf den Tisch gelegt haben und neu hinterfragt haben. Einfach nochmal alles neu untersucht haben. Und da habe ich mir zu meinem Guten auch gesagt, pass mal auf, das ist genau das Richtige für dich. Da kannst du ganz neu einsteigen, da kannst du richtig auch selber mitmachen. Da gibt es keine Hierarchien, da wird Basisdemokratie geübt. Da gibt es keinen Chef, der oben was zu sagen hat, sondern es wird von unten nach oben gearbeitet. Und ja, und dadurch, dass ich da die Leute kennengelernt habe, bin ich selbst mal dahin gegangen und habe kurze Zeit später auch eine Crew gegründet mit den Themen, die mich halt interessierten. So bin ich da reingerutscht. Ich fand das so toll einfach. Weil das irgendwie ganz anders war. Frischer, freier, neuer im Kopf. nicht so an alten Grenzen orientiert. Nicht rechts, nicht links, sondern vorne. Es waren so frische Ideen einfach da.
Was sind die Themen, die dich am meisten interessieren?
Freiheit. Freiheit ist natürlich das Piratenthema und ich habe mit dem Freiheitsbegriff, meinen spirituellen Begriff, dann natürlich auch noch damit zusammenhängt, gegen alle Einschränkungen von Freiheit, von Bürgerrechten, all diese ganzen Dinge, die ganze Überwachung, die jetzt läuft, diese, das geht natürlich alles gar nicht. Und wirtschaftlich gesehen natürlich BGE. Ich halte BGE für seit Jahren schon für das wichtigste sozialpolitische Mantra unserer Zeit. Es würde alles komplett ändern. Sozial würde es alles ändern, wirtschaftlich würde es alles ändern. Und die Menschen hätten Zeit, auch zu sich selbst zu kommen. Ganz oft hört man ja, wenn man mit Menschen über spirituelle Themen spricht, ja, alles gut, aber ich habe keine Zeit. Ich soll meditieren, ich soll zu mir selbst kommen. Gott, wann soll ich das denn auch noch alles machen? Ich habe so viel. Die Menschen jagen ja so sehr ihrem Lebensunterhalt hinterher. Und deshalb, das wird alles ändern.
Ja.
Bildung ist mein Thema. Ich habe vom Studium her bin ich Studienrat für Gesamtschulen. Deshalb das Bildungsthema hat lange Jahre mein Leben bestimmt. Bildung ist absolut also in das Thema Bildung fällt für mich auch spirituelle Bildung hinein, ganz stark. Ja, das sind meine Themen. Umweltschutz. Ich habe die letzten 10 Jahre 3 Bioläden gehabt hier in Berlin. War im ökologischen Bereich sehr stark engagiert. Bin ich immer noch. Das ist Ökologie, das ist mein Thema Umweltschutz, Klimakatastrophe, diese Sachen.
Du hast eben spirituelle Bildung erwähnt. Was verstehst du darunter?
Für mich ist das sowas, wie der Thomas Metzinger auf den Tisch gebracht hat. Säkulare Spiritualität ist mein Thema. Ich bin für klare Trennung von Religion und Staat. Und ich finde es gut, wenn Menschen Religion im Privatleben machen, das da auch lassen und Spiritualität aber in die Öffentlichkeit tragen. Aber das säkular ist. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Bildungsteil, dass Menschen zu sich selbst finden und dass Menschen sich darüber austauschen können, ohne in irgendeine religiöse Ecke gerückt zu werden. Dass man darüber ganz normal reden kann. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir das säkularisieren.
Wie erlebst du es jetzt? Also ich weiß nicht, ob du mit Leuten, die nicht spirituell interessiert sind oder wo du es nicht weißt, ob du die, mit denen auch über Erwachen oder Erleuchtung redest? Oder?
In der letzten Zeit mehr. Früher hatte ich da gewisse Hemmungen oder gewisse Probleme, weil ich dachte, das interessiert die nicht. Jetzt merke ich, dass da in mir nichts mehr ist, was darüber nachdenkt. Das könnte die nicht interessieren oder so. Ich will nicht sagen, es rutscht mir raus, aber ja, es geschieht. Es passiert einfach. Und in der Art ist es dann auch so überzeugend, dass die zwar kichern und sich irgendwie ein bisschen so, aber auch was damit anfangen können. Da sind dann schon Leute zum Sitzen gekommen, die noch nie in ihrem Leben was damit zu tun haben. Die dann einfach überrascht waren. Oh, das erste Mal, dass ich eine halbe Stunde meditiere. Die Stille spüre in mir selbst. Also. Es geht. Definitiv, das geht. Es ist eine Frage der persönlichen Überzeugungskraft, des persönlichen Auftretens. Es geht.
Hast du mal Lust, über deinen, ich sag jetzt mal, politischen Alltag, also deine Betätigung, wie sieht das praktisch aus? Weil ich glaube, dass viele Menschen, die können sich auch gar nicht so richtig was darunter vorstellen, unter politischem Engagement.
Ja, ich bin sozusagen auf der untersten Ebene, wenn man jetzt die Bundeskanzlerin als die oberste Ebene sieht, gibt es ja einige Stufen dazwischen. Ich bin auf der untersten Ebene der politischen Arbeit tätig. Wir haben hier im Kiez zum Beispiel über die Gelder, die von der Europäischen Union ausgeschüttet werden, in die Stadt Berlin hinein, ein paar Millionen Euro zur Verfügung, damit dieser Kiez für die Menschen, die hier leben, lebenswert wird. Und dafür gibt es so einen Kiezbeirat, Da sind Menschen aus der Wirtschaft, Menschen aus den Kitas, aus den Schulen und ganz normale Bürger, die hier einfach wohnen zusammen. Das ist so ein Kiezballrat, in den wird man hineinberufen oder auch hineingewählt. Und das ist in Berlin so eine Organisation. Und das ist auf der untersten kommunalen Ebene, wenn man das so sagen will. Und da wird darüber gesprochen, wie werden die Gelder verteilt, wofür werden die eingesetzt, welche Projekte wollen wir befördern. Viel Geld bekommt natürlich eben die Schulen und die Kitas, weil das Bildungsanspruch ist und das hier ein ganz wichtiges Thema ist, aber auch viele andere Initiativen werden unterstützt. Und die stellen sich da vor und am Ende entscheiden wir, der bekommt Geld, den unterstützen wir. Da werden dann auch Ergebnisse vorgestellt, ob das was gebracht hat. Und so greifen wir mit Steuergeldern, die wir zur Verfügung haben, ganz konkret in das Gemeinwesen ein. Manchmal wird auch rund um die Bäume hier in den Straßen Blumen gepflanzt. Dann gibt es auch eine Gärtnerinitiative, die dann so das verschönert, aber das Straßenbild verschönert. Das sind so ganz praktische alltägliche Dinge. Auf der Ebene kann jeder beginnen. Weil jeder hat einen Bezug zur Kita in der Nachbarschaft oder zur Grundschule, wo seine eigenen Kinder zur Schule gehen. Oder zu den kleinen Krämern, sag ich mal, zu den Einzelhandelsgeschäften, die da in der Straße leben und arbeiten, die Verbesserungen brauchen. Das ist so die kleine Ebene, da kann jeder anfangen.
Wie viel Zeitaufwand braucht das?
Das ist schon Freizeit. Das ist Freizeit. Das kann man natürlich in Freizeit machen und man kann das jeden Tag machen, wenn man das will, wenn einem das Spaß macht. Man kann das einmal die Woche machen oder auch nur alle zwei Wochen, ein paar Stunden, dass man da teilnimmt an so einer Sitzung. Oder auch nur einmal im Monat. Das ist das eigene Empfinden, wie viel Freizeit möchte ich dafür verwenden. Man kann auch ein ganzes Wochenende mitmachen an irgendeinem Treffen oder an einem Kongress oder sowas. Ich denke, dass jeder Bürger ein wenig Freizeit hat, um das zu tun. Weil es auch sehr, sehr viel Spaß macht und sehr beglückend ist. Dieses Gemeinsame. Man lernt seine Nachbarn kennen. Ja. Man hat ein anderes Verhältnis zur Schule, zur Kita, zu den Geschäftsleuten, die man kennenlernt. Das ist doch wie so ein Stamm, wie so eine Familie. Das ist doch, wie du schon gesagt hast, unser Zusammensein als Menschen. Und wenn ich das im Dorf lebe und im Dorf das mache, gehöre ich zum Dorf. Und wenn ich es hier in der Großstadt mache, gehöre ich halt zu einem Bezirk oder zu einem Kiez, wie man hier in Berlin sagt. Und das ist doch eine Erweiterung meines Lebensraums. Ganz natürlich, ne?
Also Kiez ist gemeint in bestimmten Nachbarschaften.
Bestimmte Straße, das sind so, in Berlin ist ein Kiez so 10.000 Menschen circa. 12 Bezirke haben wir in Berlin, 300.000 Menschen und die sind in einzelne Ortsteile aufgeteilt, 4-5 Ortsteile jeweils und da drin sind immer Kieze, 10.000-12.000 Menschen. Da gibt es immer eine Kirche im Dorf, gibt es immer eine Haupteinkaufsstraße, eine Grundschule, eine weiterführende Schule und so weiter. Es ist immer wie so ein Dorf, könnte man sagen. Es ist immer ein Kiez in Berlin. Und da findet das grundlegende politische Engagement statt. Dasselbe findet auch in Hamburg statt, in den Bezirken. Also wenn ich Kollegen in Hamburg sehe oder in München, die sind auch alle so aufgeteilt, die Städte. Oder eben, wenn man Flächenstaaten hat, wie Niedersachsen oder Bayern oder Nordrhein-Westfalen, da findet es halt in den Gemeinden statt. Da hat man ein bisschen mehr zu fahren, da muss man ein bisschen mehr Freizeit investieren. Da sind wir in der Großstadt hier natürlich schneller jeweils an den Orten des Geschehens, aber man muss nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen, nur wenn man nur abends Fernsehen gucken und so. Das ist Ablenkung.
Und für die Partei, in der du bist, für die Piraten, wie sehen da deine Aktivitäten aus?
Ja, wir haben regelmäßig unser Crew-Treffen, da bestimmen wir selbst, wie oft wir das machen. Wenn Wahlen sind oder große, wichtige Veranstaltungen, machen wir das einmal die Woche, Freitagabend, unser politischer Stammtisch. Wir haben zweimal im Jahr unseren Parteitag hier in Berlin, das ist ja der Landesverband hier. Und wir haben Arbeitsgruppen, die man sich eben auch selber aussuchen kann, wo man rein will. Ob man mehr Wirtschaftsinteresse hat oder mehr Umweltinteresse oder auch Kultur oder auch Bildung. Das sind einzelne Arbeitsgruppen, die nennen sich bei uns Crews. Da kann man dann jeweils auch dran teilnehmen. Da werden jeweils immer Spezialisten gesucht, die mit Bürgerengagement da hineingehen und da entsprechende Gesetzesprogramme ausarbeiten, Gesetzesvorlagen ausarbeiten, den Abgeordneten, die wir hier in Berlin überall in allen Rathäusern haben mittlerweile, wo man den zuarbeiten kann für die Parlamentsarbeit, die die da brauchen oder für ihre Ausschussarbeit. Und das ist eine ganz konkrete Anbindung der Parlamentarier an das, was der Bürger, die Basis wirklich will und meint und sich wünscht und an täglichen, wie sagt man, Nöten und Sorgen hat. So dass die Abgeordneten nicht im Elfenbeinturm sitzen, überhaupt nicht mehr wissen, was der Bürger will.
Und zum Parteitag, zum Bundesparteitag, kann jeder oder muss man, sind das zu viele, muss dann...
Ja, wir haben das so, dass jeder kann, so dass so ein Parteitag auch schon mal 4.000 Leute fasst. Das ist bei uns möglich, wir haben kein Delegiertensystem.
Das ist bei den Violetten auch so, das ist aber noch eben, weil es auch viel kleiner ist. Ne?
Ja klar, wenn man jetzt sagen wir mal wie die CDU 500.000 Leute hätte, müsste man sich ein Delegiertensystem oder ein anderes System überlegen. Aber solange noch das geht, es gibt ja Hallen, die 4.000 Leute fassen, das ist...
Bist du schon mal bei einem Bundesparteitag gewesen?
Ja, klar. Fantastische Veranstaltung. Ja. Wunderbar. Also es ist super bunt. Es ist wie bei unserem Forum. Du hast ganz verschiedene Flüge von Leuten. Rechts und links taucht natürlich immer auf. Wobei rechts ist bei den Piraten so mittelliberal, würde man sagen. FDP, das ist jetzt schon rechts. Rechter gibt es bei den Piraten nicht. Und links ist natürlich ein breites Spektrum. Und das ist wunderbar zu sehen. Wie einzelne Flügel sich bilden und jeder seine Argumente auf den Tisch bringt. Das ist wunderbar.
Und passiert wirklich ein Austausch und ein Zusammenfließen und Veränderung von Meinungen durch Diskussionen und auf ein gemeinsames Modell oder Konzept einigen?
Es ist beides. Es findet dieser inhaltliche Austausch sehr stark statt, sodass das auch in entsprechende Programme oder Vorschläge hineinfließt. Es finden aber auch Prozesse statt. Immer wo mehr als ein paar Menschen zusammenkommen, entstehen auch Prozesse. Und dieser Raum muss auch immer da sein. Und man muss auch irgendwie lernen, damit umzugehen, weil die ganz konkrete Arbeit ja auch weitergeht und auch weitergemacht werden muss. Trotzdem muss Raum da sein für den Prozess. Also auch da fließen Tränen und auch da wird es manchmal laut. Wie das immer so ist, wenn ein paar Menschen zusammen sind und auf ein Ziel hinarbeiten. Entwicklung findet statt. Das ist gut.
Und das Ziel ist eine humanere Gesellschaft.
Ja, definitiv. Mehr Verantwortung für den Einzelnen. Freiheit abgesichert. Und bei den Piraten, weil es ja schon auch netzaffine Menschen sind, so eine Form von Basisdemokratie, die wir Liquid Democracy nennen, flüssige Demokratie. Dass ich einfach hier vom Zeitaufwand her hier meinen Laptop habe, den aufklapp und über so eine Software, die nennen wir Liquid Feedback, direkt am aktuellen Geschehen teilnehmen kann. Dass ich sehe, da liegen Entscheidungen an, wie ist meine Meinung, klick, 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 zack, ist die Meinung rausgeschickt. Dass nichts schriftlich gemacht werden muss und Befragung und es dauert alles viel zu lange, sondern dass man die Mittel, die Möglichkeiten des Internets nutzt, um Meinungsbildung auch direkt in die Parlamente hinein zu transportieren.
Ich hatte es so erlebt, dass die Piraten, die waren auf einmal da, auf jeden Fall auf einmal in meinem Bewusstsein und dann waren sie direkt hier in Berlin, im, ich weiß nicht, wie heißt hier das, Abgeordnetenhaus und alles war in Ohr und toll. Aber dann hat die Presse, meine ich, zugeschlagen. Also was ich da beobachtet habe, erst mehr subtil und geschickt und nachher ganz plakativ und dumm dreist, die Piraten runtergemacht, ja. Ne? Also wo, wie es irgendwie nur ging.
Ja, wir waren bei 10, 12, 13%, fast schon in Augenhöhe mit den Grünen hier in Berlin. Und ich habe da auch schon gedacht, das wird nicht so bleiben. Das politische Establishment wird sich dagegen wehren und wird die üblichen schmutzigen Tricks, die es da natürlich gibt, auch anwenden. Und genau das ist auch geschehen. Da sind dann natürlich die Prozente sehr schnell geputzelt. Die jungen Leute waren da nicht so richtig drauf vorbereitet. Das ist ja so, mit so ein bisschen mehr Lebenserfahrung weiß man ja auch schon, dass nicht alle Menschen immer mit fairen Mitteln arbeiten. Und gerade in der Politik wird ja auch mit harten Bandagen gekämpft. Von daher habe ich das schon vorauskommen sehen, dass das passieren wird.
Aber du siehst trotzdem insgesamt einen Aufwärtstrend, ja, oder?
Das ging bergauf, wie das so ist. Es geht immer hoch und runter, aber insgesamt geht es bergauf. Also von dem Tiefschlag musste man sich dann erst erholen und dann hat man die Mechanismen begriffen, ne, die Diskreditierung des politischen Gegners, dass dann auch, wenn es um was geht, nämlich um Macht und um Geld, auch mit ganz harten Bandagen durchaus gekämpft wird und dass man da doch nicht schüchtern sein darf. Auch das muss man spielerisch, sportlich nehmen und darf da nicht gleich umgehen. Und das lernen die jungen Leute auch, da kommen die jetzt auch drauf.
Das ist ja, was man von manchen Menschen hört, die sagen, ja, Politik und Politiker und Politik und sich da engagieren, aber da muss man so werden wie die Politiker, um sich durchzusetzen.
Na, das siehst du nicht. Na, gar nicht. Nein, also ich stimme zu, dass vielleicht 1-5% Psychopathen auf der Welt rumrennen. Menschen ohne Herz. Die so im Leid verstrickt sind, dass man wirklich sagen muss, sie sind ohne Herz. Und die muss man anders angehen, das ist klar. Also das sind dann auch unfaire Mittel, die von diesen Menschen eingesetzt werden, gegen die wir auch einfach gewappnet sein müssen. Aber kein junger Mensch sollte sich davon entmutigen lassen oder so. 99% der Menschen sind gut drauf und sind gut. Nur weil ein paar Verrückte da sind, fangen wir nicht an, uns alle einzuigeln. Gar nicht. Wir bleiben beim Vertrauen, wir bleiben dabei, dass wir uns öffnen, dass wir miteinander reden, dass wir in Kommunikation bleiben. Und ja, ab und zu passiert auch was im Leben. Ich kann auch, wenn ich das Haus verlasse, einen Stein auf den Kopf kriegen. Aber mich deshalb jetzt hier einzuschließen und nichts mehr zu machen, das wäre der völlig falsche Weg.
Also wer irgendwie den Impuls fühlt, der in wirklich, wenn es irgendwie geht, zulassen,
ja, nicht. Und zu einer politischen Partei gehen, egal ob die Violetten oder die Linken oder die Grünen, die Piraten, das ist ja Geschmackssache. Oder zu Attac, zu Greenpeace, zu diesen Nichtregierungsorganisationen, auch wunderbar für politisches Engagement, für außerparlamentarisches politisches Engagement. Und da einfach mitmachen. Das macht wirklich Spaß, man lernt nette Leute kennen und man bewirkt wirklich was. Jeder Einzelne zählt und jeder Einzelne bewirkt auch was.
Wobei ich jetzt persönlich die Grünen nicht mehr mit aufzählen würde, weil die doch sehr...
ein bisschen konservativ geworden sind.
Ja, sehr konservativ geworden sind, auch Hartz IV mit durchgesetzt haben und ja. Unter dem Deckmantel von Umwelt... Ja.
Die Grünen sind im Umbruch auf jeden Fall, da gibt es gute neue Grüne auch. Es gibt jetzt auch die FDP gerade vor einer Woche die Meldung, dass eine neue liberale Partei sich gründen wird. Der ehemalige Hamburger Vorsitzende und andere Berühmtheiten gehen wieder an die alten liberalen Werte ran, an die freiheitlichen Werte und wollen die FDP, eine neue liberale Partei, wieder auferstehen lassen, was ich auch gut finde. Die FDP ist ja auch so ein bisschen abgestürzt mit seiner völligen Orientierung auf Unternehmensinteressen und Unternehmenslobbyisten sind das immer noch ein bisschen zu einseitig. So ist das aber. Ne? Das Leben bietet dann gleich wieder die Fülle. Es werden dann neue Strömungen aufgebaut. Und denen sollte man sich nicht verweigern. Einfach mitmachen, das ist gut.
Vielleicht können wir nochmal aufs bedingungslose Grundeinkommen eingehen, weil ich finde auch, das ist was ganz Konkretes und was eigentlich ansteht und was das Leben total verändern würde für alle Menschen.
Ja.
Das wird heißen, jeder bekommt Geld einfach dafür, dass er da ist. Also was heißt noch nicht mal für irgendwas, sondern er bekommt einfach Geld.
Ja.
Und ja, es wird ja alles auf den Kopf stellen, ne? Also der Arbeitsmarkt, also die Leute, die Arbeit zu vergeben haben, müssten die sehr attraktiv machen, dass die Leute Lust haben darauf, die zu arbeiten. Also
was aber kein großer Aufwand ist, das ist ja nichts, was keinen Spaß macht. Also, ich kann ja als Unternehmer, wenn ich die Absicht habe, Profit zu erwirtschaften, das so oder so machen. Ich kann ja, wenn ich Menschen suche, die Freude am Leben haben, wunderbar mit diesen Menschen zusammenarbeiten, und habe ja überhaupt keinen Grund, denen Arbeit anzubieten, die scheußlich ist. Das schadet dem Team, das schadet dem Teamgeist, das schadet letztendlich dem Produkt und dem Profit. Also dem, gerade der Wirtschaft, gerade den Unternehmern nützt das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist auch bekannt mittlerweile. Dem einzelnen Menschen sowieso, weil er in Freiheit leben kann und diese alte Vergangenheit abstreift, wer nicht arbeitet, der nichts zu essen bekommt oder so. Ne? Dieses uralte christliche Ding da, das können wir immer vergessen. Das ist Unfug.
Es würde auch unheimlich viel Bürokratie überflüssig machen. Ne? Also, und auch diese unwürdigen Momente, wo Leute eben praktisch drum betteln müssen, dass sie Unterstützung kriegen und gedrückt werden und, das wird alles wegfallen.
Menschen hätten dann Zeit und Raum, wirklich zu sich zu finden und aus tief aus sich selbst heraus kreativ zu werden. Diesen Lebensimpulsen zu folgen, die da wirklich sind. Wozu habe ich Lust? Was möchte ich gerne tun? Besser geht's nicht. Und das ist das, was wir herstellen müssen jetzt. Das sollen wir tun. Es bringt nichts da, noch länger an alten Modellen festzuhalten. Das ist ein alter Zopf, den müssen wir mal abschneiden, beherzt.
Und deine Einfassung ist auch, dass die Menschen, keiner sitzt gerne lange auf seiner Energie rum. Ne? Also die Menschen, es kann sein, dass als Reaktion, wenn man jahrelang in einer Stresssituation war, in der Arbeitswelt, dass man dann sagt, okay, jetzt erstmal ein paar Monate nichts tun. Aber im Grunde regeneriert sich das und die Menschen haben Energie und sind froh und geben gern was und arbeiten gerne.
Also ich rechne auch damit, dass vielleicht 5% der Menschen sich erstmal hinsetzen und sagen, ich habe jetzt bei mir auch erstmal was zu tun, hier arbeite ich, hier arbeitet es. Und wir müssen halt klar sehen, das ist ja auch eine Arbeit. Die Arbeit an sich selbst ist ja auch Arbeit. Und wenn ich damit durch bin, stehe ich der Gemeinschaft ja auch ganz anders zur Verfügung. Ich bin ja nicht mehr so zurückgezogen in mich selbst und eingeigelt, sondern ich gehe dann ja auch raus und kann mit meinen Talenten und mit meiner Begabung mithelfen. Und deshalb wird es, ich schätze mal, 5% der Menschen, vielleicht 10% am Anfang, eine Welle geben, wo die einfach mal sagen, puh, jetzt gucke ich aber erstmal, was ich wirklich will. Ich komme erstmal zur Ruhe.
Aber dann wird sich einfach durchsetzen, dass die Leute gerne was machen.
Kreativität wird explodieren sogar. Es wird eine erheblich erhöhte Produktivität in allen Lebensbereichen da sein. Man wird in viel kürzerer Zeit viel mehr schaffen. Der Bremsklotz ist ja weg. Die Unlust, wenn du siehst, wie jeden Tag sich Millionen Menschen zur Arbeit quälen. Man muss ja nur mal morgens um 7 auf die Straße gehen, mit den Leuten reden oder sich die Leute angucken. Das ist ja ein Horror. Das ist ja ein riesen Bremsklotz. Wenn der mal weggezogen wird, dann explodiert die Kreativität. Dann kommen wir auch dazu, die großen Probleme dieser Welt zu lösen. Im Moment wird ja immer nur klein, 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 weil niemand den Schwung und die Energie hat, mal an einer Sache länger dran zu bleiben, weil gar keine Befreiung, gar keine Freiheit da ist. Das ist ganz wichtig.
In deinem Modell, wie sieht das aus? Die Menschen bekommen ihr Grundeinkommen und können dann zusätzlich noch was verdienen, oder?
Ja. Wir müssen gesellschaftlich zu einem Konsens kommen, und ich sehe das auch schon parteiübergreifend. In faktisch jeder bestehenden Partei wird über Grundeinkommensmodelle diskutiert und gesprochen. Und es ist sicherlich dann Aufgabe von Finanzleuten und von Wirtschaftsfachleuten, sich zusammenzusetzen, zu überlegen, erstens, wie führen wir das ein, zweitens, wie hoch ist das monatliche Grundeinkommen und wie macht man das? Hat man das über das Finanzamt aus oder wird das überwiesen oder wie geht das ganz konkret? Oder fängt man bei den neugeborenen Babys ab dem Jahr 2010 an und lässt die damit groß werden? Oder nimmt man erst die Bedürftigen und dann die Wohlhabenden? Oder das müssen Wirtschafts- und Finanzleute dann genau ausrechnen, wie das machbar ist. Das Geld ist da, das wissen wir. Der politische Wille ist im Grunde genommen auch da. Er muss jetzt nur mal parteiübergreifend zu einem Konsens werden. Ja, und dann sind auch nicht von heute auf morgen alle Probleme verschwunden, sondern da werden noch weitere Probleme kommen, die man dann auch weiter besprechen muss. Zum Beispiel, wie machen wir es über die deutsche Grenze hinaus? Ne, da werden nicht Millionen Wirtschaftsflüchtlinge reinkommen. Wie machen wir das? Wie helfen wir anderen Ländern, das auch einzuführen? Also da ist viel europäischer Diskussionsbedarf da natürlich auch. Aber ein Land muss ja mal anfangen, man muss damit ja mal starten. Und Deutschland als reichstes Land in Europa, finde ich. Steht Deutschland gut zu Gesicht, das mal zu starten.
Es gibt Menschen, die sagen, bedingungsloses Grundeinkommen, gut, super, aber das Finanzsystem müsste sich auch ändern. Ich weiß nicht, wie weit du dich da mit dem Thema Finanzsystem beschäftigt hast, aber im Moment sieht es eben so aus, dass die Banken Geld schöpfen. Das gibt es viele, die sagen, das gehört in öffentliche Hand, auf jeden Fall. Das Geld nicht mehr durch Schulden entsteht, sondern das Geld so zum Beispiel durch ein Grundeinkommen, das gezahlt wird, oder durch das neu geschöpfte Geld Staatsausgaben bestritten werden.
Ja, ich kenne auch die Thesen von dem Bernd Senf, der diese ganzen Modelle durchgerechnet hat als Wirtschaftsfachmann. Ich denke, in einem ersten Schritt muss tatsächlich das Geld, was wir für uns privat brauchen und das Geld, was wir für unseren Wirtschaftskreislauf brauchen, tatsächlich getrennt werden von diesem spekulativen Geld. Und das ist auch nicht schlimm. Solange die Reichen weiter, spekulieren dürfen und da auf der Ebene ihre Geldblase erzeugen dürfen, ist das ja auch alles okay. Früher waren ja auch Banken in der Form getrennt, Privatbanken und Investmentbanken. Und das kann man ja auch ruhig machen. Ich denke, das
also, lass uns nochmal klar sagen, für Leute, die sich nicht damit beschäftigt haben, jetzt ist es so, dass eine Bank kann beides machen, den normalen Kunden bedienen, sein Geld im Konto haben und die Bank kann selber oder für andere Spekulationsgeschäfte machen. Genau. Und durch die Gefahr, der Spekulationsgeschäfte, wo also immer auch hohe Verluste entstehen können, kann die Bank überhaupt in Gefahr kommen und muss dann gerettet werden, damit das normale Geschäft weitergehen kann. Genau. Und das muss einfach getrennt werden. Entweder eine Bank macht, ist für die Menschen da, für das Geld der Menschen, oder sie macht Spekulationsgeschäfte.
Und das ist ja für den Staat auch einfach durch Gesetzgebung zu regeln, dass Banken die privaten Gelder und die wirtschaftlichen Gelder separat aufbewahren von spekulativen Geldern und da auch gewisse Reserven einfach halten müssen, damit da nichts schief geht und dass die in ihrer Bilanz das nicht vermischen. Das hat sich so eingeschlichen. Gott, das ist ja auch noch so gar nicht so lange. Ende der 80er, Anfang der 90er ging das ja so los, dass die Banken das so ein bisschen vermischt haben. Ich denke auch, dass da einfach mal ein Machtwort nötig ist.
Ja, du sagst, der Staat kann das einführen, normalerweise, aber es ist doch meiner Beobachtung so, dass also das ziemlich verflechtet ist. Mhm. Also, dass Staat und Wirtschafts- und Banken, dass da eben Menschen aus dem Bankensektor mit, die auch diese Interessen vertreten, als Berater von Politikern arbeiten und so weiter und Politiker in Bankenvorstände kommen und dass da,
Ich denke, das läuft wie überall dieses Gesetz des geringsten Aufwandes. Wenn der Bürger sich um seine politischen täglichen Belange nicht kümmert, dann wird die politische Kaste, das heißt die paar zigtausend Menschen in Deutschland, die sich eben in diesem Kreis bewegen, Banker, Wirtschaftslenker, und diese Politiker, die werden natürlich auch den geringsten Aufwand nehmen. Wenn wir aber als Bürger auch ein bisschen aktiv werden und sagen, hey, wir wollen das aber, wir wollen BGE, wir wollen eine veränderte Sicherheit im Geldsystem, im Finanzwesen haben, dann ist das kein Problem, das zu ändern. Weil die haben ja auch was davon. Eine boomende Wirtschaft bringt der Wirtschaft ja auch was. Das produziert ja auch viel mehr Geld. Also die haben ja auch was davon, wenn die Menschen glücklicher sind, wenn die Menschen bessere Arbeit leisten, wenn schönere Produkte entstehen. Da hat ja auch jeder was davon. Nur wenn niemand mitmacht, kocht man natürlich schon ein altes Süppchen weiter. Also ich denke, gerade von Seiten der Banker, gerade von Seiten der Wirtschaftslenker ist sofort ein offenes Ohr da, wenn man sagt, wir machen mit. Es ist ja nur, jetzt macht ja keiner mit. Alle sitzen nur da und sagen, ja, wir wollen, aber wir sind nicht bereit, was zu tun. Der Einzelne mehr Engagement zeigt. Machen wir damit, habe ich überhaupt keine Bedenken.
Ja.
Finde ich ganz positiv.
Mhm. Gibt es noch einen politischen Bereich oder einen Bereich unseres Zusammenlebens, der dir besonders am Herzen liegt, wo du jetzt vielleicht drüber sprechen möchtest? Bildung hast du erwähnt.
Ich finde, das Engagement des Einzelnen muss stärker werden, darf stärker werden. Das demokratische Bewusstsein jedes Einzelnen darf ein bisschen erwachen. Wenn jeder ein klein wenig dazu beiträgt, wird das Gemeinwesen, in dem wir leben, die Gesellschaft, auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne machen. Und wir können die neuen Techniken nutzen. Das Internet ist wunderbar. Wir müssen das Internet ein bisschen frei halten von den Geheimdiensten. Das hat deutlich Überhand genommen, da kämpfen wir ja auch drum. Und wir brauchen unsere Privatsphäre, unseren unbeobachteten Raum, wo wir uns öffnen können. Das ist ganz wichtig. Also es lohnt sich da auch, um den Datenschutz zu kämpfen. Und um die Privatsphäre, dass das erhalten bleibt. Und die Bürgerrechte müssen erhalten bleiben. Dass das Grundgesetz nicht weiter ausgehöhlt wird und so weiter.
Ja. Kannst du die aufzählen, die Bürgerrechte?
Ja, also es sind, ich sag mal, über den Daumen vielleicht 50 Stück. Die habe ich nicht alle im Kopf. Die sind unterteilt in Bürgerrechte und in Menschenrechte. Die Würde des Menschen ist unantastbar, damit beginnt es im Grundgesetz. Und ich kann nur jedem empfehlen, das Grundgesetz als kleines Reklamheft sich mal zu holen für 1,50 Euro und sich die mal anzuschauen. Weil das, was da geschrieben steht, das ist es wirklich wert, verteidigt zu werden. Niemand möchte darauf verzichten. Jeder glaubt, dass das normal ist, dass wir diese Rechte haben. Aber wenn man mal in andere Länder auf diesem Planeten guckt, sieht man ganz schnell Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Briefgeheimnis, Unversehrtheit der eigenen Wohnung, freie Berufswahl, solche Grundrechte, die wir haben in unserem Grundgesetz, die sind überhaupt nicht selbstverständlich. Versammlungsfreiheit, um nur die wichtigsten zu nennen, und noch ein paar andere, das ist total wichtig. Und das ist nicht von alleine. Dafür ist jahrtausende lang politisch gekämpft worden von Menschen. Dafür sind Millionen Menschen gestorben. Damit das heute unser Paradies ist, in dem wir leben. Wir könnten längst woanders stehen, wenn wir uns das bewusst machen würden.
Wie ist das Verhältnis von Männern und Frauen, die sich politisch engagieren? Also es hieß mal von der Piratenpartei, dass da auch sehr viel mehr Männer sind.
Also ich sage, die Frauen sollen mal an die Macht. Wir haben jetzt ein paar tausend Jahre die Männer gehabt. Wir machen das bei den Piraten mittlerweile so, dass jedes Amt, was irgendwie zur Wahl steht, einer Frau zugesprochen wird. Wir machen da gar keine Quote, 50-50 oder so. Wir haben bei der letzten Bundestagswahl eine bundesweite Liste gehabt von Kandidaten und wir haben da nur Frauen drauf gesetzt. Wir haben von vornherein gesagt, also ich war selbst auch in der Idee, ich könnte mich mit auf die Liste wählen lassen oder so, aber wir haben von vornherein gleich gesagt, das lassen wir. Gar keine Männer, nur Frauen, alle Frauen ran. Ich bin der Meinung, Frauen sollten jetzt mal das Ruder übernehmen. Wir haben das als Männer jahrtausende lang gemacht und auch vieles falsch gemacht. Das Patriarchat hat viel Unsinn auch gebaut. Sind die Frauen mal dran. Und Frau Merkel, man kann sagen, was man will, sie ist ja am Ruder, sie macht es ja. Ne? Und schon lange, das ist schon gut. Ich finde es gut.
Wobei ich bei Merkel sehr kritisch bin. Ja. Ich sehe die da sehr als, dass sie ihre Vasallenpflicht den Amerikanern gegenüber möglichst erfüllen will. Ne?
Was ein schwieriges Thema ist mit den Amerikanern. Die Souveränität Deutschlands, all diese Dinge, ist sicherlich ein Thema, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verstärkt auf den Tisch kommen wird. Im Moment leben wir ja alle gut und haben ja auch kein Problem damit, dass die Amerikaner uns abhören und dass die uns vorschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben und zu denken haben. Aber ich sehe überall, dass es brodelt und dass dieses Verhältnis nochmal neu diskutiert werden muss. Sicherlich auch im positiven Sinne. Wir wollen ja gutes Verhältnis haben zu den Amerikanern. Aber dass das auf eigenständigen Selbstbewusstsein steht, das wird auf jeden Fall kommen. Und man merkt ja, wie es überall jetzt brodelt.
Ja, ist schön. Du hast in jedem Bereich so eine positive Grundstellung, Stimmung. Ja,
das ist auch so. Es ist auch so. Ich sehe das überall auch, dass positive Impulse da sind. Man muss doch gar nicht miesepetrig sein.
Okay, gut, dann Danke ich dir für das Interview. Vielen Dank.
Bitte schön.